willkommen bei Dietelm und Genner, einem Podcast über die Auswirkungen von der Digitalisierung auf Wirtschaft und Gesellschaft. Heute reden wir über humanoide Roboter und was sich in diesem Feld aktuell tut. Mein Name ist Sarah Genner und ich bin Digitalexpertin und Organisationsberaterin.
Und ich bin Cornelia Dietelm, Expertin für digitale Ethik und Unternehmerin.
Ja, Cornelia, bevor wir uns den humanoiden Roboter widmen, was beschäftigt dich gerade?
Im Moment bin ich vor allem mit meinen drei Verwaltungsratsmandaten stark beschäftigt. Haben alle gerade irgendwie verschiedene Sitzungen und Ausschüsse. Und was mich natürlich speziell freut, ist meine Wahl zur Präsidentin, zur Verwaltungsratspräsidentin von der Metron im Aargau. Und ja, bin jetzt dort mehrere Jahre schon im Verwaltungsrat. Aber ich glaube, nachher das Gremium leitet, ist vielleicht noch eine andere Rolle. Ich habe mich natürlich schon mit der Geschäftsstelle fleissig darüber austauscht. Es soll ein guter Mix sein zwischen Konstanz, aber auch gewisse Sachen natürlich weiterentwickeln. Und freue mich sehr auf diese neue Funktion. Und was läuft bei dir, Sarah?
Ja, gratuliere zu deinem VR-Präsidium. Das ist sicher ein grosser Schritt. Ich habe ja auch ein VR-Mandat, inzwischen auch wieder drei. Und merke schon, dass das ein riesen Unterschied ist, oder? Zwischen VR-Mitglied sein und ein Gremium wirklich leiten. Also darum grosser Respekt, dass du diese Verantwortung übernimmst. Bei mir sind auch die Mandate, die mich teilweise jetzt gerade beschäftigen, oder sind die Generalversammlungen und halt auch die Sitzungen, die man dann hat und Strategie-Workshops. Aber macht grossen Spass. Ich finde das immer noch etwas vom Spannendsten, da auch strategisch bei einer Organisation können mitwirken. Ja, wir feiern mit dieser Episode auch noch unser 3-Jahres-Jubiläum. Im Juni vor 3 Jahren haben wir mit Dietelm und Genner angefangen. Also danke euch allen, die seit 3 Jahren oder auch zwischendurch immer wieder mal zugelassen haben. Vielen Dank, Cornelia.
Ja, siehst du, Sarah, es mag durchaus ein zusätzlicher Podcast leiden. Du hast ja daran gezweifelt, gell?
Ich habe nicht gedacht, dass es uns wirklich braucht, aber ich finde es selber spannend, mich mit dir regelmäßig auszutauschen. Das ist eine gute Ausrede. Und da wir doch immer wieder mal hören, dass uns Leute zuhören, mit darauf angesprochen werden, machen wir das noch ein Moment weiter, oder?
Das ist ganz eine schöne Sache an meiner Veranstaltung, wo jemand sagt, du, ich höre euren Podcast sehr, sehr gerne, das sind totale Aufsteller. Und wir haben ja auch immer total spannende Themen. Du hast ja heute die humanoiden Roboter ausgewählt, gell?
Genau, humanoide Roboter, das ist jetzt wieder ein Thema gewesen, wo recht auch durch die Medien gegangen ist. Man hat auf Videos gesehen, wie vor allem chinesische Roboter umgetanzt sind, wirklich nochmal einen rechten Sprung gemacht haben in den letzten 1-2 Jahren. Sie sind auch an Tagungen von Schweizer Firmen auftreten. Die Leute haben Selfies von sich mit Unitree-Roboter auf LinkedIn gestellt. Wie erlebst du das, Cornelia? Ist da jetzt wirklich nochmal etwas am Passieren? Ist das ein neuer Schritt nochmal in der Technologie?
Ja, auf jeden Fall ist ganz viel gegangen, aber gleichzeitig hat es mich auch schon erstaunt. Also vor etwa 10 Jahren haben wir das erste Mal den Pepper gehabt. Das war so ein schnüsseliger Roboter gewesen, hat man an sehr vielen Konferenzen gesehen. Und jetzt, 10 Jahre später, ist es vor allem einer von China, der Unitree G1. Und das ist vielleicht auch kein Zufall, dass es jetzt ein chinesischer Roboter ist und dass es eben einfach faszinierend ist. Also selbst wenn der gar nicht so viel macht, wie vielleicht in diesen spektakulären Video, aber nur schon wenn der neu mit ist, dann zieht das die Leute magisch an. Ich war auch vor einem Jahr an einer Konferenz über humanoide Roboter in Biel. Das war dann die erste Ausgabe gewesen, sehr gut gelaufen. Und dort hat es zum Beispiel auch sehr viele Forschende gegeben, zum Beispiel von Japan.
Ja, Japan hat man ja schon lange gekannt, oder sozusagen, als ein sehr roboteraffines Land. Aber inzwischen muss man sagen, China dominiert den globalen Markt mit über 90% der Verkäufe. Also das heisst, da ist sogar die USA recht im Hintertreffen. Sie haben zwar Spitzentechnologie, vor allem bei KI und Chips. Und im Bereich von der Software ist das natürlich sehr wichtig, aber China punktet vor allem auch mit Fertigungskapazitäten und einfach halt wirklich billige Herstellung, sodass es viel einfacher ist, die chinesischen Roboter zu verteilen.
Ja, das ist noch interessant. Bei künstlicher Intelligenz hat die USA im Moment Nase vor. Also viel mehr wichtige KI-Modelle kommen aus den USA und auf Platz 2 kommt dann China. Und da bei der Robotik ist es jetzt gerade umgekehrt. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass der Staat in China ganz klar Parolen rausgegeben hat, wir wollen bis 2030 Weltmarktführer sein. Also die wollen die Führerschaft wie noch einmal verfestigen. Und da fließt natürlich auch viel Geld drin. Also sie fördern natürlich dann chinesische Start-ups, Unternehmen fördern, zum Teil direkt, zum Teil indirekt. Sie sind auch Abnehmer. Also sie möchten auch als Staat sehr viele Industrien, also Fabriken mit so humanoiden Robotern als quasi Arbeiter ausrüsten. Also das ist schon sehr eindrücklich, was im Moment passiert. Und eben da ist sehr, sehr viel Geld und Weltpolitik natürlich dahinter.
Ja, das ist auch mein Haupteindruck, dass es eine geopolitische Machtdemonstration ist in erster Linie, wo so der Wettkampf zwischen den USA und China um technologische Vorherrschaft eigentlich zelebriert wird. Und darum sehe ich da auch immer so ein bisschen die Frage, was nützen uns die Roboter wirklich? Oder wir haben jetzt gerade in den letzten Monaten und Jahren gesehen, oder wie Roboter Fußball gespielt haben, wie sie getanzt haben, wie sie Marathon gerannt sind. Jetzt sieht man Bilder, wie sie so in die Haushalte, teilweise als Haushaltshilfe reinkommen, in Fabrikhallen auch. Ich frage mich, was ist wirklich der Mehrwert? Wo siehst du dort das Potenzial im Moment?
Ja, ich teile deine Kritik, weil das sind alles faszinierende Sachen. Die haben ja vor allem auch mit der Körperlichkeit zu tun. Also, dass jemand dann wie der Atlas früher irgendeinen Salto macht oder eben, wie du sagst, dass sie umspringen oder irgendwie sich als Barkeeper präsentieren. Und ich glaube wirklich, die Sachen sind extrem stark von Science Fiction, von technologischer Faszination. Natürlich auch ist es verrückt, was da möglich ist. Aber spontan würde ich mir auch sagen, es sind wahrscheinlich nicht so die wahnsinnig nützlichen Einsatzgebiete. Also, ich glaube, die spannenden Einsatzgebiete sind wirklich eher in der Logistik, Transport, auch Katastrophen. Also überall dort, wo es eigentlich so ein bisschen schwere und gefährliche Arbeit ist, wäre jetzt aus meiner Sicht eher so die erste Priorität. Aber dass jetzt so spektakuläre humanoide Roboter kommen, gerade irgendwie im Bereich Haushalt, wo sollen uns die Wäsche zusammenlegen oder wo sollen den Geschirrspüler einräumen. Also da frage ich mich, sind das wirklich die Tätigkeiten, wo dann die Entwickler am meisten darunter leiden, dass sie dort am meisten Zeit verbringen müssen? Wahrscheinlich nicht. Also ich glaube wirklich, das hat eher die technologische Faszination, dass das möglich wäre. Und sehr häufig merkt man ja, dass es auch noch nicht so weit ist. Also viele von diesen Robotern werden ja auch im Hintergrund noch gesteuert von Menschen. Also über Controller, über eine VR-Brille. Aber das steht meistens dann eben nicht in den Werbebroschüren.
Ja, man hat das ja vor allem beim NIO gesehen. Also der NIO ist einer von diesen neuen humanoiden Robotertypen, der eigentlich noch herzig aussieht, der so ein bisschen ein Textilskleid anhat, verglichen mit den anderen, die sehr so plastifiziert aussehen. NIO ist von der Firma OneX aus Kalifornien und präsentiert sich als so netter Haushaltsroboter oder auch jemand, der so in Läden helfen kann. Und natürlich hat es jetzt auch so im Bereich Marketing so lustige Einsätze gegeben, oder, wo dann der NIO vielleicht an der Fashion Week irgendwelche Kleider rauslegt und die Leute sind ganz begeistert und machen dann auch irgendwie Selfies mit dem NIO. Aber es ist schon eher ein bisschen ein Showding. Und dann auch gerade der NIO im Haushalt, dort habe ich sehr lustige Videos gesehen, wie er ewig braucht, um einen Teller in eine Abwaschmaschine reinzutun oder wenn er sich sehr ungeschickt anstellt im Haushalt. Das ist natürlich dann eigentlich fast ein bisschen Comedy, oder?
Und es sind eben vor allem auch nicht nur die nicht so relevanten Bereiche, sondern sind vor allem auch die extrem schwierigen Bereiche. Also gerade auch Fingerfertigkeit oder auch Druckgefühl für etwas, das ist extrem schwierig. Also darum ist es vielleicht auch kein Zufall, dass sie dann das probieren, wie sie technisch zeigen wollen, was sie können. Aber es war auch interessant, an dieser Humanoider-Roboter-Konferenz, wo ich schon vor einem Jahr war, ist nachher ein CEO von Neurorobotics auftreten. Der hat ein super Referat gehalten und das ist ein deutscher Anbieter von Baden-Württemberg. Und der hat dann auch gesagt, ja, in ein paar Wochen wird da eine Weltneuheit lanciert. Und es hat dann, glaube ich, nicht so geklappt. Und auch jetzt, ein Jahr später, also sehr vieles ist amig wirklich einfach für einen speziellen Show-Effekt wird das trainiert, also ganz gezielt geübt und im Idealfall funktioniert es vielleicht in dieser spezifischen Situation und sehr häufig funktioniert es eben nicht. Und dass man natürlich gegen aussen vorgaukelt, das kann eine Maschine, aber im Hintergrund ist nachher immer noch ein Mensch, der eigentlich das ganz gezielt lenkt, ist natürlich schon eine wahnsinnige Täuschung, finde ich.
Es ist eine Täuschung und am Schluss muss man auch sagen, was bringt es, wenn jetzt ein Mensch eben mit einer Virtual Reality Brille einen Roboter steuert, der nachher einen Teller in die Abwaschmaschine einräumt und eigentlich auch einen Einblick hat in die ganze Wohnung und das Haus, also so die ganzen Privatsphäre-Themen kommen ja da auch noch dazu.
Das finde ich auch krass. Also, als ich dann das auch gelesen habe, dass eigentlich jemand permanent über die Kamera genau sieht, was der NIO macht und nachher die Sachen ausführt. Also, musst sagen, da lässt eigentlich jemand andere deine Wohnung permanent. Also das ist sicher der wenigste ihres Ding. Also das sind dann schon ein paar Nerds, die das wollen. Sie haben ja versprochen, dass man den für etwa 20'000 US-Dollar im Minimum im Verlauf von 2026 könnte kaufen. Und ich bin gespannt, ob sie denn das wirklich schaffen, dass der auf den Markt kommt. Also im Moment haben wir ja viele von diesen spektakulären, die sind immer noch eigentlich zu wissenschaftlichen Zwecken für ganz konkrete Auftritte gemacht, aber nicht für den Gebrauch in einem normalen Haushalt.
Ich denke auch immer wieder an den Robotikprofessor zurück von der ETH, wo mal gesagt hat, Wäschmaschinen sind eigentlich auch Roboter. Und ich bin sehr dankbar, oder, für Wäschmaschinen und Abwäschmaschinen. Sie müssen nicht unbedingt humanoid sein, dafür, dass sie sehr nützlich sein können. Aber dann kann man ja eben die Kombination vom Mensch und einer guten Maschine, das ist eigentlich immer noch sehr sinnvoll. Aber eben die Humanoiden, die werden jetzt auch in der Fabrikhalle eingesetzt, wo man eigentlich schon seit Jahrzehnten sehr, sehr erfolgreich Industrierobotik einsetzt. Oder zum Beispiel der Roboterarm ist etwas, das in vielen industriellen Prozessen eingesetzt wird. Und wo man sich kann fragen kann, braucht es unbedingt Humanoiden, um etwas von A nach B zu transportieren? Oder hat man dort nicht auch einfach andere Formen von Robotik, die nicht humanoid sind, die sich eigentlich bewährt haben? Aber ich habe das Gefühl, es gibt wie so eine kollektive Fixierung auf den humanoiden Roboter. Sobald wir etwas Menschenähnliches erkennen in einer Maschine, dann passiert etwas mit uns, was nicht mehr ganz rational ist.
Interessanterweise ist ja die Faszination nicht bei allen gleich gross, oder? Ich glaube, da sind schon Männer ein bisschen mehr fasziniert von dem und die Techno-Affinen ein bisschen mehr. Aber ich glaube, es ist auch sehr stark vom Science-Fiction inspiriert, weil, wie du sagst, ganz viele Sachen, die Robotik sind, macht, müsste gar nicht wie ein Mensch aussehen. Aber ich glaube, man hat einfach wie ein Interesse, den Menschen nachzubauen. Du kannst bei sehr vielen Sachen, wäre es eigentlich einfacher, du hast nicht zwei Beine, weil dann brauchst du viel Beweglichkeit, du brauchst Gleichgewicht. Da wäre eigentlich auf Rollen, wäre das viel einfacher. Oder auch eben die Hände. Wenn du zum Beispiel einen Barkeeper brauchst, dann muss das nicht ein humanoider Roboter auf zwei bei sie mit langen Armen, die das macht, sondern kannst du einfach so zwei Greifarme haben, wo der Drink mixt. Also es gibt ja Leute, die finden, unsere Welt oder die Arbeitswelt ist auf Menschen ausgerichtet und deshalb muss dann der Roboter menschenähnlich sein. Aber das muss ja gar nicht die effizienteste Variante sein. Also ich glaube schon, dass Robotik nicht so humanoid aussieht. Und das ist ja auch innerhalb von der Robotik auch heute eine Minderheit. Aber es gibt natürlich so Leute wie der Elon Musk, gell, der ja mit seinem Optimus da Furore macht. Also ich glaube wirklich, für gewisse ist das einfach wie ein Highlight, dass sie einen humanoiden Roboter könntet, einsetzen und verkaufen.
Du hast jetzt auch noch den Optimus von Elon Musk angesprochen, oder, wo über die Firma Tesla läuft. Wir haben Boston Dynamics, wo in den USA auch sehr führend ist im Bereich von Robotik mit dem Atlas. Dort haben wir auch sehr viel so Roboter-Tierli gesehen. Dort ist noch sehr viel militärische Forschung auch drin, oder, wo du vorher angesprochen hast, wo man natürlich auch versucht, eben zum Beispiel Minen mit Robotik zu entfernen. Aber dort ist auch das Humanoide, kann mal nützlich sein, aber nicht unbedingt. Und eben zum Beispiel die OneX, die Firma, ist auch in den USA, aber Unitree ist die chinesische Firma mit dem G1, die wir vorher gesagt haben, die man in der Schweiz wirklich am meisten sieht. Und dass du sagst eben, dass mit dem Menschenähnlichen, es ist eine Minderheit, ja, ich glaube, das ist trotzdem ein Ziel von vielen, so ein bisschen wie der heilige Gral, wo sie wollen, eigentlich als erste, die glaubwürdigste Maschine in Menschengestalt bauen, oder? Das ist so ein bisschen das, was das Ziel ist von diesen Firmen und sich gegenseitig übertrumpfen in dem, einerseits eben zwischen den Ländern USA und China, aber dann auch unter den Firmen. Wer hat zuerst sozusagen den besten Roboter in Menschenform? Und ob es uns nachher wirklich nützt, kann man sich fragen. Und ob es auch nicht gewisse auch gruselt, ist die andere Frage. Wir haben schon mal in einer Episode früher in unserer Podcast-Geschichte über das sogenannte Uncanny Valley geredet, oder wo eigentlich genau beschreibt, dass es für uns fast ein bisschen ein gruseliges Gefühl kann auslösen kann, wenn eine Maschine oder auch ein Roboter zu menschenähnlich aussieht. Wie Sophia, über die haben wir damals geredet. Und jetzt gibt es auch noch eine neue Form von der Firma Ahead Form, wo auch versucht, sozusagen das menschliche Gesicht wieder zu imitieren mit einer Silikonhaut, wo man dann auch die Emotionen im Gesicht sollte sehen. Was haltest du von dem?
Ja, wegen der fehlenden Akzeptanz, glaube ich wirklich, das ist noch Nische innerhalb der humanoiden Roboter. An die glaube ich wirklich nicht. Das ist das Gruselige. So weit, glaube ich, müssen wir nicht gehen. Aber ich glaube, nur schon die, die du vorhin aufgezählt hast, wo man sieht, dass es ein Roboter ist. Also selbst Städte ist ein Anwendungsgebiet und was sie für eine Form wollen, müssen haben. Ich glaube, das ist noch relativ offen. Vielleicht gefällt es auch gewissen, dass man dann wie ein Heer hat von diesen humanoiden Robotern. Also es sieht natürlich fast ein bisschen beängstigend aus, oder? Wenn das so einen Körper hat, das ist natürlich eine rechte Präsenz und eben eine Machtdemonstration, so ein Heer von humanoiden Robotern zu haben. Aber ich glaube wirklich, dass sehr vieles von der Robotik wird den grössten Nutzen schaffen, dort, wo es unspektakulär ist. Also dort, wo es eigentlich die Funktion möglichst effizient kann ausüben. Und für das muss es meistens nicht so eine komplexe Form haben. Ich glaube, das Wichtige ist auch das Anwendungsgebiet generell. Wir haben ja gesagt, so Transport, Logistik, Katastrophen. Was sind vielleicht so nützliche Sachen? Was ich eher schwierig finde, ist eben, wenn es so nah am Mensch ist, wie zum Beispiel auch in der Pflege. Also in der Pflege ist auch, hat es in einer Sonntagszeitung vor längerer Zeit so einen Roboter gegeben vom Anbieter Devantro. Also den habe ich ganz schlimm gefunden. Das ist dann so ein Gesicht, wo eigentlich der, wo hinten dran den Roboter bedient, wo sein Gesicht auf das projiziert wird. Das ist wie ein Spiegel und sein Gesicht wird auf das projiziert. Und ich finde, das sieht grauenhaft aus, also rein vom Design her grauenhaft. Und ich glaube, da müssen wir auch aufpassen, dass wir nicht sagen, die Arme haben zu wenig Pflegende und jetzt tun wir den älteren Menschen so einen Roboter herstellen, dann haben sie wenigstens jemanden. Also da finde ich dann schon sehr, sehr gefährlich. Also wir müssen da aufpassen, dass wir nicht das Gefühl haben, wir können die Tätigkeit überall einsetzen.
Ja, das war ein gruseliges Beispiel gewesen. Ich habe das damals auch gesehen. Und gleich gibt es natürlich so gewisse robotische Unterstützungen in der Pflege, die zum Beispiel helfen, jemanden im Bett zu wenden, oder? Wo wirklich ein Pflegefall ist, der gar nicht mehr richtig aufstehen kann, wo dann zu schwer ist. Dort braucht es auch nicht unbedingt einen humanoiden Roboter, aber eigentlich einfach so eine maschinelle Unterstützung. Und ich denke auch, das ist etwas für mich vom Wichtigsten, dass man sich ein bisschen löst von dieser Vorstellung, dass eine nützliche Maschine unbedingt muss aussehen wie ein Mensch. Also das sehen wir eigentlich seit Jahrzehnten, dass das nicht muss der Fall sein. Und wir haben aktuell wieder so eine Fixierung auf das Thema. Und darum finde ich auch, ist das teilweise ethisch auch ein bisschen fragwürdig. Es gibt natürlich einen Anwendungsfall, wo gerade so möglichst Menschen ähnliche Personen sehr gefragt sind, oder? Gerade im Bereich von der Sexrobotik und Erotik ist das natürlich ein Milliardenmarkt, oder? Wo Leute sich so Puppen bestellen. Ja, ist jetzt nicht gerade meins. Ich sehe, dass das ein Geschäftsfeld ist. Ich weiss nicht, was an dem wirklich attraktiv sein sollte, aber natürlich überall, wo Geld zu machen ist, werden die Leute auch reingehen, geschäftlich.
Es gibt immer so Nischenphänomene, aber so wie wir es jetzt vorhin besprochen haben, so ein bisschen im normalen Arbeitsleben, dort, wo es uns vielleicht auch im Fachkräftemangel etwas kann bringen oder dort, wo körperliche schwere Arbeit kann übernommen werden. Ich glaube, dort werden die wenigsten so müssen aussehen müssen und die sehen dann ganz praktisch aus. Also wir nehmen jetzt vielleicht gar nicht als Roboter wahr. Und ich glaube, wenn gewisse Arbeiten können natürlich durch Maschinen übernommen werden, also nicht nur durch Software, sondern eben Robotik im Sinne von Hardware, die durch Software gesteuert wird, dann haben wir natürlich vielleicht auch wieder mehr Menschen, die sich um die Bedürfnisse können kümmern können, die zu wenig abgedeckt werden. Also wir haben zu wenig Personen in der Pflege, wir haben zu wenig Personen in der Bildung, wir haben vielleicht auch ein Riesenpotenzial an persönlicher Unterstützung oder den ganzen Gesundheitsbereich, im Bereich von der Prävention oder natürlich auch Unterstützung bei psychischen Problemen. Also ich glaube, da gibt es ganz viele Bedürfnisse, die noch nicht abgedeckt sind, wo man dann vielleicht könnte ein bisschen Zeit freischaufeln, Expertise freischaufeln von Menschen, die uns dann in diesen Bereichen unterstützen können.
Ja, das ist immer die grosse Hoffnung. Also ich glaube, es ist vor allem auch eine Ergänzung. Also eben, wir haben auch schon mal über den Paro geredet, über den Pflegeroboter, der in einer Art Plüschtierform daherkommt und im Demenzbereich eigentlich seit Ende der 90er Jahre schon relativ erfolgreich im Einsatz ist, aber natürlich als Ergänzung und nicht als Ersatz von der Pflege. Aber das ist auch meine Hoffnung, dass eigentlich in der Arbeitswelt höchstens die schwierigen, sehr schwersten Arbeitssachen kann übernehmen. Und das müssen nicht Humanoide sein, wenn es jetzt mal irgend in einem Ausnahmefall Sinn macht, wirklich einen humanoiden Roboter einzusetzen, habe ich nichts dagegen. Aber sonst plädiere ich wirklich nochmal dafür. Lass uns eher über Nützlichkeit von Maschinen und ihren Einsatz reden, als dem nachrennen, wer hat den ersten, besten humanoiden Roboter?
Sehr gut, da bin ich sofort dabei. Ich glaube auch, das ist wirklich irgendeine technologische Faszination, das ist ein geopolitisches Thema. Aber dort, was nützlich ist, werden die Roboter anders aussehen. Was sicher noch spannend ist, dass die ganze generative KI, also die mit ChatGPT gekommen ist, dass die natürlich auch die ganze Robotik beflügelt. Also da ist natürlich viel mehr möglich. Man muss weniger Regeln denen zugrunde legen, sondern sie können quasi wie intelligenter auch, was sie sehen, interpretieren, können ins Internet, können sich die Informationen suchen. Also das ist sicher noch auch ein Grund, warum also im Moment die humanoiden Roboter wieder so wie eine Welle präsenter sind als vorher.
Ja, ihre Sprachfähigkeiten und auch sonst allenfalls sogenannte kognitive Fähigkeiten haben auf jeden Fall zugenommen mit der generativen KI in Kombination mit klassischer Robotik. Hast du uns zum Abschluss noch einen Tipp mitgebracht?
Ja, ich würde die World Robotic Olympiade empfehlen. Und zwar ist das eine ganz tolle Sache. Das findet einmal pro Jahr statt für Kinder und Jugendliche, wo man auf eine sehr niederschwellige Art mit Robotik kann in Kontakt kommen. Das muss man sich aber nicht wie die Humanoiden vorstellen, sondern das sind so eine Art wie Legos, wo man zusammenbastelt und nachher auch muss Strategien überlegen. Und das Ziel ist dann, dass man an dieser Olympiade muss zeigen, dass man gewisse Aufgaben kann lösen kann. Also gewisse Bausteine wegräumen oder gewisse Bausteine aufladen und an einen Ort bringen. Und mein Neffe hat an dem teilgenommen. Also es hat jetzt gerade regionale Ausscheidungen gegeben. Er hat mit dem zweiten Platz, hat er sich eine Medaille verdient. Und am 20. Juni fieber ich natürlich mit, wenn er dann in den Schweizerischen Olympiaden ist. Er hat sich dort qualifiziert. Und wenn man also die jungen Kinder und Jugendlichen sieht, wie sie dort wirklich voller Leidenschaft ihr Bestes zeigen, also das ist irrsinnig. Und ich würde wirklich alle motivieren, die Kinder haben oder die Kinder kennen, dass sie sich das vielleicht mal ein bisschen genauer anschauen. Also man kann sich das bestellen, kommt immer so, etwa im Januar kommt man dann den Bauplan über und dann kann man sich die Sachen bauen. Und dann im Mai sind die regionalen Ausscheidungen und im Juni ist nachher die schweizerische Ausscheidung. Und was hast du uns für einen Tipp mitgebracht, Sarah?
Ja, es ist nicht in dem Sinne ein Tipp, weil ich es selber nicht ausprobiert habe, aber wenn ich es würde, ausprobieren mit Kindern oder Jugendlichen, würde ich gerne mal so einen Lego-Roboter zusammenbauen. Lego hat wirklich sehr ein interessantes Programm, schon lange, oder, wo man kann selber Roboter bauen und programmieren. Es muss jetzt nicht gerade humanoid sein, aber das wäre sicher etwas, wo man sich mal könnte anschauen könnte, wenn man jetzt mit Kids etwas basteln will. Vielen Dank, Cornelia, für den Austausch. Vielen Dank euch allen, die uns zugelassen haben, vielleicht sogar schon 3 Jahre uns zugelassen haben. Wir freuen uns, euch wieder dabei zu haben, wenn es wieder heisst, Dieltelmann Genner. Bis dann.